Mein ursprünglicher Gedanke war, weil es halt so tolle Choreografien sind, in denen sich die Kamera bewegt, in denen die Figuren sich bewegen, wenn ich da jetzt zusätzlich noch die Ebene habe, dass sich die BesucherInnen der Ausstellung bewegen, dann könnte das eine sehr interessante Raumwirkung sein.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die vom 2. April 2025 bis 1. Februar 2026 zu sehen sein wird. Und um es erstmal einfach auszudrücken, dynamische Kamerafahrten in den Fokus rückt, sogenannte Plansequenzen. Hallo Michael.
Hallo.
Wir haben schon öfter darüber gesprochen, Plansequenzen sind ja ein eher sperriges Wort, ein Fachterminus, den in der breiten Öffentlichkeit wohl kaum jemand kennt, weshalb der Begriff in unserer Kommunikation ja auch nur verhalten vorkommt. Erklär doch bitte erstmal, was das eigentlich ist.
Ja, das ist auch etwas kompliziert mit den Plansequenzen, denn der Begriff wurde nicht ganz korrekt übersetzt. Das Wort geht zurück auf den französischen Filmjournalisten und Filmkritiker André Bazin, der es Ende der 40er Jahre erfunden hat, Plan-Séquence. Und Plan heißt in dem Fall nicht Plan, sondern Plan ist die Aufnahme, die Einstellung, also das Stück, was zwischen zwei Schnitten ist im Film. Das heißt, übersetzt ist es eigentlich Einstellungssequenz oder Sequenzeinstellung und meint, dass eine geschlossene Filmsequenz, eine Handlungseinheit, eine Erzähleinheit des Films, innerhalb einer einzigen Einstellung präsentiert wird, also ohne Schnitte. Das war es erstmal. Das ist sozusagen die Grunddefinition der Plansequenz. Und es wurde im Laufe der Jahrzehnte dann immer stärker assoziiert mit einer bestimmten Form einer langen, ungeschnittenen Sequenz, nämlich jenen, in denen sich die Kamera sehr stark bewegt, zoomt, herumfährt, schwenkt, die Figuren bewegen sich auch und dadurch entstehen sehr komplexe Choreografien. Das ist das, was wir zunächst mit Plansequenzen assoziieren, aber ursprünglich meinte Bazin eigentlich damit erstmal nur lange Erzähleinheiten ohne Schnitte. Er hat das definiert, basierend überwiegend auf den Filmen von Orson Welles, auf Citizen Kane, wo Welles mit sehr langen Einstellungen arbeitet und die Tiefenschärfe des Bildes ausnutzt, um Vorder- und Hintergrund zu inszenieren, ohne schneiden zu müssen. Also im Grunde sind ja die Plansequenzen das Gegenstück zu einer Sequenz, die aus vielen Schnitten besteht und die mittels verschiedenen Einstellungsgrößen, also totale, Close-up, halbnahe Einstellung, aufgebaut ist, sondern das passiert alles innerhalb einer einzigen Einstellung ohne Schnitte. Und Regisseure wie Welles haben das eben gemacht, indem sie die Tiefenschärfe des Bildes ausgenutzt haben, um auf Schnitte zu verzichten und alles in einem Bild zu erzählen. Erstmal völlig losgelöst von irgendeiner Bewegung der Kamera. Aber das ist das, was wir heute damit assoziieren und das ist das, was ich in der Ausstellung zeigen möchte.
Gutes Stichwort. Was erwartet die BesucherInnen denn in der Ausstellung? Weil du hast ja nicht einfach vorgenommen, die Chronologie der Kamerafahrt zu zeigen, sondern hast eine besondere Idee gehabt dazu.
Genau. Also wenn überhaupt, erzähle ich die Geschichte der langen, ungeschnittenen Kamerafahrt, wenn man so will. Mein ursprünglicher Gedanke war, weil es halt so tolle Choreografien sind, in denen sich die Kamera bewegt, in denen die Figuren sich bewegen, wenn ich da jetzt zusätzlich noch die Ebene habe, dass sich die BesucherInnen der Ausstellung bewegen, dann könnte das eine sehr interessante Raumwirkung sein. Also für mich hatte immer dieser ästhetische Faktor dieser Sequenzen, ist immer sozusagen mein Hauptaugenmerk gewesen und mein Wunsch, das in den Raum zu bringen und zu schauen, wie wirkt das denn, wenn man umgeben ist von bewegten Bildern, in denen sich die Kamera bewegt, in denen sich die Figuren bewegen und dann bewegen wir uns selbst auch noch. Was hat das für einen Effekt auf uns als Ausstellungsbesuchende? Und im Grunde zeige ich, wie sich die Plansequenzen im Laufe der Jahrzehnte, seit dem Stummfilm im Grunde, immer weiterentwickelt haben, immer komplexer wurden, immer mehr Bewegung ins Bild gebracht wurde, immer aufwendigere Choreografien inszeniert wurden. Ja, und wir stehen quasi mittendrin.
Ja, wie das ja bei uns häufig der Fall ist, eine Bewegtbildausstellung. Klassische Exponate wie in so einer klassischen Kunstausstellung werden nicht so viele zu sehen sein, wenn auch mit ein paar Ausnahmen. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, also zum einen würde ich sagen, ist es tatsächlich sehr nah an einer Kunstausstellung. Weil das ist ja im Grunde mein Hauptexponat. Die Filme sind mein Hauptexponat. In dem Fall ist es sozusagen bewegte Kunst und sind es keine Rahmen, keine Bilderrahmen, sondern es sind Bildschirmrahmen und Projektionsrahmen, die an der Wand hängen. Aber wenn es um klassische analoge Objekte geht, dann gibt es davon tatsächlich sehr, sehr wenige. Das Foyer allerdings wird als Entree eine Auswahl an original historischen Kameras zeigen. Kleinen handlichen Kameras, die teilweise schon in den 1920er Jahren Verwendung gefunden haben, um einfach mal zu zeigen, was es für Apparate gab, schon in den Anfangsjahren im Grunde der Filmgeschichte, womit man sehr bewegliche Aufnahmen erzeugen konnte. Ja? Weil natürlich waren die überwiegenden Kameras große, schwere Apparate, die man kaum bewegen konnte. Aber es gab eben auch kleinere, handlichere Modelle. Und da zeigen wir ein paar, überwiegend aus unserem eigenen Gerätearchiv, aus dem DFF-Gerätearchiv. Wir haben aber auch zwei Leihgaben. Wir bekommen einen Stachofilmer von der Deutschen Kinemathek in Berlin. Das ist die Kamera, mit der zum Beispiel Der letzte Mann gefilmt wurde von Friedrich Wilhelm Murnau unter der Kameraführung von Karl Freund, was als entfesselte Kamera quasi einen ganz wichtigen Meilenstein der Kamerafilmtechnik darstellt und was ja auch sozusagen die Inspiration für den Ausstellungstitel Entfesselte Bilder ist, also dass die Kamera gelöst wurde von dem Stativ und Karl Freund sie auf Fahrräder, auf Skier, auf Schaukeln, auf sonstige Apparate gesetzt hat und dadurch eine ganz neue Beweglichkeit und Dynamik in das Bild gebracht hat. Also eine solche Kamera zeigen wir. Und eine Eclair Camiflex haben wir ausgeliehen vom Filmmuseum Potsdam. Das ist eine kleine Handkamera, mit der zum Beispiel die Nouvelle Vague sehr stark gearbeitet hat. Also Jean-Luc Godards Abou de Souffle außer Atem wurde mit einer solchen Camiflex gedreht. Und das ist die Original-Camiflex, mit der die Legende von Paul und Paula 1973 in der DDR gedreht wurde. Aber das ist sozusagen alles, was analoge Objekte betrifft. Also das ist das Foyer und sobald man in den Raum hineintritt, ist alles nur noch bewegt und digital.
Ich fand besonders interessant, dass die Entwicklung der Kamerafahrt so eng auch an die Entwicklung der Technik geknüpft ist, wie du es ja gerade beschrieben hast. Und mit der digitalen Welt, dem digitalen Dreh, dann plötzlich auch ganz andere Möglichkeiten sich ergeben haben, weil vorher die Filmrolle ja den Schnitt vorgegeben hat in einer gewissen Weise. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, das ist natürlich etwas, was man heutzutage schnell vergisst. Ja, wir können heute unser Handy quasi auf Aufnahme drücken und dann lassen wir das laufen und das nimmt so lange auf, wie der Akku geladen ist und solange meine Speicherkarte nicht voll ist. Und diese Möglichkeiten gab es früher natürlich nicht. Und Regisseure wie Alfred Hitchcock waren gezwungen, nach 10, 11 Minuten einen Schnitt zu machen. Das heißt, selbst wenn sie noch längere Sequenzen hätten drehen wollen, sie hätten es nicht gekonnt, weil die 35mm Filmrollen hatten nun mal eine begrenzte Länge und irgendwann war der Schluss. Und manche Regisseure, wie zum Beispiel Hitchcock, aber auch Theo Angelopoulos hat das auch gemacht, haben, wenn sie dann sehr, sehr, sehr lange Sequenzen drehen wollten, schon im Voraus geplant, wo kann ich denn ungefähr nach 10 Minuten gut einen Schnitt verstecken, um dann so zu tun, als ob ich eigentlich weiter gedreht hätte. Also es gibt zwar einen Schnitt, aber dieser Schnitt ist versteckt und eigentlich ist da ein Stopp nach 10 Minuten, aber er dreht weiter und die Sequenz geht noch weiter. Und das waren sozusagen die Methoden, die man damals anwenden musste. Ja, man musste Schnitte verstecken in Reißschwenks oder indem die Kamera ganz nah an eine Figur dranfährt, sodass das Bild sich kurz verdunkelt. Und auf diese Weise konnte man dann noch längere Sequenzen drehen. Und mittlerweile ist es eben so, dass es eigentlich keine Grenzen mehr gibt, bis auf das, was ich eben gesagt habe, dass irgendwann die Speicherkarte voll ist oder der Akku der Kamera leer ist und man unbegrenzt drehen kann. Und dass es halt möglich ist, einen Film wie zum Beispiel den deutschen Victoria zu drehen, der, ich glaube, 133 Minuten ungefähr ist, ohne Credits und wirklich ohne einzige Unterbrechung in einem Stück das Ganze drehen kann. Also es ist beides interessant, das, was man heute machen kann, dank digitaler Kameratechnik. Und es werden ja immer noch Tricks angewandt, um Sequenzen zu verbinden, um Einstellungen zu verbinden, die so tun, als wären sie eine zusammenhängende Sequenz. Ja, wenn man einen Film sieht wie Birdman oder 1917, das sieht aus wie eine durchgängige Kamerasequenz, aber es hat ganz, 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 ganz viele Schnitte. Nur wir sehen sie nicht, weil es dank digitalen Methoden sehr, sehr geschickt versteckt ist. Und früher gab es diese Möglichkeiten nicht und da fragt man sich dann eben oft, wie haben die das damals eigentlich gemacht, ja? Wo ist da denn jetzt der Schnitt versteckt? Ich habe es nicht gesehen, aber es muss irgendwo ein Schnitt sein, weil nun mal irgendwann die Filmrolle am Ende war.
Wie ist die Ausstellung gegliedert? Wie kann man sich den Ausstellungsrundgang vorstellen?
Ja, der Ausstellungsrundgang ist relativ chronologisch, also nicht ganz streng chronologisch, weil es gibt Überschneidungen, Überlappungen. Aber man beginnt im Grunde beim Stummfilm, man beginnt bei den sogenannten Phantom Rides, wo die Kamera vorne auf einen Zug oder ein Boot oder ein Auto geschnallt wurde und man dadurch das Transportmittel selbst nicht sieht. Und dann hat es auch so eine Art geisterhaften Sog. Das waren die allerersten Kamerafahrten. Damit geht es los und dann begibt man sich vom Stummfilm wirklich durch die Filmgeschichte hindurch bis in die Gegenwart. Das Ganze ist untergliedert in ungefähr 10 Kapitel, wie gesagt, nicht besonders trennscharf. Und ja, durchläuft im Grunde einmal das 20. Jahrhundert und den Anfang des 21. Jahrhunderts und sieht verschiedene Facetten, wie die Plansequenzen eingesetzt wurden in verschiedenen Kinematografien. Ja, also zum Beispiel im frühen Tonfilm waren das überwiegend Genrefilme, auch wo das eingesetzt wurde, während es dann später vom Autorenkino auch als Stilmittel angewandt wurde. Und am Ende ist man halt im 21. Jahrhundert ist man bei den digitalen Plansequenzen, die zum Teil komplett am Computer entstehen.
Die Ausstellung heißt ja auf dem Plakat auf Deutsch und Englisch Entfesselte Bilder, Long Takes, One Shots, No Cuts. Erklär doch bitte mal den Unterschied zwischen einer Plansequenz und einem Longtake, beziehungsweise warum ein Longtake nicht immer eine Plansequenz sein muss, andersherum aber schon.
Ja, also mit den Begriffen ist es gar nicht so leicht und die sind auch nicht alle super trennscharf, muss man sagen. Also Longtake heißt ja erstmal einfach nur lange Aufnahme oder lange Einstellung. Und das kann natürlich ganz, ganz verschieden aussehen. Das kann eine Einstellung sein, die 20 Minuten dauert, ohne Schnitt und da sitzen zwei Leute am Tisch und unterhalten sich. Das ist ein Longtake und es ist streng genommen auch eine Plansequenz, wenn es eine abgeschlossene Handlungseinheit darstellt. Aber wie ich schon sagte, assoziieren wir mit Plansequenzen eher die mobilen Longtakes, die Mobile Longtakes, wo sehr viel Kamerabewegung im Bild ist, wo sehr viel Mobilität im Bild ist. Das ist das, was wir mit diesem Begriff assoziieren, auch wenn es nicht streng genommen per Definition das ist. Aber das ist sozusagen die Unterscheidung zwischen Longtake, was einfach erstmal nur die Dauer kennzeichnet, aber nicht die Art der Inszenierung, und Plansequenz. Und dann gibt es natürlich noch den Begriff des One-Shots. Das heißt, man hat also eine Einstellung, die als eins funktioniert, als eins gedreht ist. Und heutzutage verwendet man das vor allen Dingen im Kontext ganzer Filme, die als One-Shot gedreht sind. Also ein Spielfilm, der ohne Schnitte auskommt oder zumindest so tut, als ob er nicht geschnitten ist. Das ist sozusagen ein One-Shot-Film. Aber manchmal spricht man auch bei Sequenzen, die nur eine einzige Einstellung haben, bezeichnet auch diese als One-Shots. Bezeichnet Plansequenzen als One-Shots. Das heißt, auch da gibt es Überschneidungen. Und dann gibt es noch den One-Take. Ja, und im Grunde kann man sagen, der One-Shot ist das Ergebnis. Das Ergebnis ist eine einzige Einstellung. Aber man braucht mehrere Versuche, um diese eine Einstellung zu drehen, also mehrere Takes. Und deswegen braucht man gegebenenfalls 5 Takes, um einen One-Shot zu drehen. Wenn man es aber schafft, in einem Take einen Shot zu drehen, ist sozusagen der One-Take auch der One-Shot. Aber es wird von vielen auch gleichwertig behandelt. Also viele, viele auch Filmschaffende verwenden das Synonym und sagen One-Take zu One-Shot, Long-Take zu Plansequenz. Dann gibt es noch den Long-Shot. Ja? Auch das sagen manche. Was aber eigentlich in der Filmsprache eine Einstellungsgröße ist. Der Long-Shot ist eigentlich die totale als Einstellungsgröße und meint gar nicht die Dauer der Einstellung. Wird trotzdem in einen Topf geworfen mit den anderen. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, diese Begriffe richtig zu verwenden. Deswegen versuchen wir ja auch alle irgendwie das jetzt in der Kommunikation um die Ausstellung nicht so sehr auf diese Begrifflichkeiten zu gehen, weil es nicht sehr trennscharf ist, weil die Leute unterschiedliche Begriffe verwenden, die mehr oder weniger das Gleiche bedeuten. Streng genommen könnte man sagen, Eine Plansequenz ist eine lange Einstellung mit sehr viel Bewegung. Ein Longtake ist erstmal nur eine lange Einstellung.
Was hat dich denn auf die Idee gebracht, dich mit Plansequenzen zu beschäftigen, beziehungsweise was fasziniert dich daran?
Ja, das hat mich schon immer fasziniert, schon als junger Filmschauender, als Teenager, fand ich das toll, wenn ich solche Sequenzen gesehen habe, ohne überhaupt das richtig fassen zu können, ohne überhaupt auf das zeigen zu können, was mich daran fasziniert. Und oft habe ich dann auch erst beim zweiten oder dritten Anschauen gemerkt, dass da gar kein Schnitt ist und dass das vielleicht das ist, was mich so ans Bild fesselt. Also ich kann es nicht mehr genau zurückverfolgen, aber ich vermute mal, es waren die amerikanischen Independent-Regisseure der 90er Jahre, die das verstärkt eingesetzt haben, wo ich dadurch besonders aufmerksam darauf wurde. Ja, das war also in meinen späten Teenager-Jahren, kamen neue Filme von Quentin Tarantino, von Paul Thomas Anderson, von Gus Van Sant. Und die haben alle mit Plansequenzen und mit langen Kamerabewegungen gearbeitet. Und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann natürlich im Studium auch auf die Klassiker. Und mittlerweile fällt mir das überall auf. Mittlerweile findet man das ja auch sehr viel, auch in Miniserien und Serienproduktionen. Jetzt gerade ist eine neue Produktion auf Netflix erschienen, Adolescence, die aus 4 Episoden besteht. Und die 4 Episoden sind als One-Shots inszeniert.
Mit welchen Erkenntnissen sollte der oder die ideale BesucherIn aus der Ausstellung rausgehen? Was wünschst du dir, was in der Ausstellung mit den BesucherInnen passiert?
Ja, also erstmal wünsche ich mir, dass die Leute das begeistert, was sie sehen, dass sie irgendwie emotional angesprochen werden und denken, boah, das sieht irgendwie interessant aus, das sieht toll aus, dass sie Lust bekommen, sich Filme anzuschauen. Das ist eigentlich immer mein Hauptziel, dass man aus der Ausstellung rausgeht und dann den einen oder anderen Titel, wo man eben nur einen kurzen Ausschnitt gesehen hat, in Gänze sich anschauen will, entweder bei uns im Kino, in der Filmreihe oder eben zu Hause im privaten Bereich. Auf jeden Fall, dass man Spaß an dieser Kunstform, an diesem Medium bekommt. Und gleichzeitig in jetzt diesem speziellen Fall auch, dass der Blick geschärft wird, dass die Augen geöffnet werden für das, was die Kamera macht in einem Film, für das, was der Schnitt macht und man dann darauf vielleicht ein bisschen mehr achtet beim nächsten Mal. Und wenn man dann eine solche Sequenz sieht, dass man dann darauf aufmerksam wird und denkt, ach schau mal, das ist tatsächlich auch eine Plansequenz. Ich habe zumindest keinen Schnitt gesehen oder wenn da einer war, dann war er wirklich sehr, sehr gut versteckt. Und einfach ein bisschen ein Gefühl bekommt für diese stilistischen Mittel und für diese Erzählmechanismen im Film.
Hast du eigentlich eine Lieblingsplansequenz?
Puh, ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann, glaube ich, keine nennen. Ich habe so viele gesehen jetzt in den letzten Monaten. Es gibt einen Film, muss ich sagen, der sehr viele Plansequenzen hat und wo eigentlich jede Einstellung ist fantastisch. Und der ist in Deutschland relativ unbekannt. Der heißt Soy Kuba, ich bin Kuba übersetzt. Das ist eine sowjetisch-kubanische Koproduktion aus den 60er Jahren, die kurze Zeit nachdem der Film Premiere gefeiert hatte, ist er verschwunden und ist er vom Markt genommen worden, weil weder die sowjetischen Behörden noch die kubanischen waren sehr happy mit dem Ergebnis, aus politischer Perspektive aus gesehen. Und Martin Scorsese hat den Film dann quasi wieder zurück ins Licht der Öffentlichkeit gebracht. Ich glaube, Scorsese zusammen mit Francis Ford Coppola um 1990 herum haben sie den Film ausgegraben und dann wurde er wieder gezeigt in der einen oder anderen Retrospektive. Und dieser Film enthält Sequenzen, wo man wirklich sich heute fragt, wie die das gedreht haben. Es gibt eine Sequenz, da es ist so eine Art Begräbniszug durch die Straßen. Das beginnt auf der Straße, mitten in den Menschen drin und plötzlich steigt die Kamera in die Luft, geht durch ein Fenster durch, fährt an zigarrenrollenden Männern vorbei, die dann eine Flagge hissen auf der Straße und jetzt geht die Kamera wieder aus dem Fenster raus und fliegt durch die Luft über die Straßen drüber. Und man muss sich wirklich überlegen, wie die das gemacht haben. Also die Kamera muss irgendwie an irgendwelchen Drähten, Seilen gehangen haben und muss irgendwie über diese Straßenschlucht gesteuert worden sein. Ja, das war, wie gesagt, lange Zeit, bevor es irgendwelche Computer- oder Digitaltricks gab. Und das ist ein ästhetisch ganz, ganz, ganz erstaunlicher, toller Film. Ja, also wenn ich jetzt einen nennen würde, würde ich den vielleicht nennen. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele.
Ja, aber gutes Stichwort Film, Retrospektive, Kino. Du planst ja neben der Ausstellung auch noch eine Filmreihe. Auf was können sich die KinobesucherInnen da freuen bei uns im Kino des DFF?
Ja, also die Ausstellung steht ja sehr lange, 10 Monate. Und über diesen Zeitraum hinweg wird das Kino des DFF viele, viele, viele Filme zum Thema zeigen. Bei einigen Filmen werde ich auch eine kleine Einführung geben. Und dann gibt es noch ein paar Specials, wo wir Gäste haben aus verschiedenen Filmgewerken, mit denen ich darüber spreche, wie es ist, eine Plansequenz zu drehen oder sogar einen ganzen Film zu drehen, der ohne Schnitte auskommt. Im April geht es jetzt los, am 15. April mit der Schauspielerin Elisa Schlott, die die Hauptrolle in dem deutschen One-Shot Limbo spielt. Weil für Schauspieler ist es natürlich eine große Herausforderung, einen solchen Film zu drehen. Die dürfen nicht aus der Rolle fallen, sie müssen 90 Minuten oder länger in ihrer Rolle bleiben, müssen genau wissen, was sie sagen, was sie wann, wo, wie machen. Es wird dann oft auch mit dem Theater verglichen. Es ist ein bisschen eine Erfahrung für den Schauspieler, wie wir das Theater spielen. Ich spreche mit ihr also über die Arbeit in Limbo. Dann kommt der Tonmeister von Victoria, weil die Tonebene ist etwas, was man natürlich oft vergisst bei diesen Filmen und diesen Sequenzen. Victoria hat zwar keinen einzigen Schnitt im Bild, aber hat sehr, sehr, sehr viele Schnitte im Ton. Und was bedeutet das auch für die Tonaufnahme? Wo versteckt man die Mikros, wenn die Kamera durch die Straßen fährt? Läuft die ganze Zeit jemand mit einer Tonangel mit? Wie funktioniert das? Also das bespreche ich mit Magnus Pflüger. Dann kommt Mariko Minoguchi, die Regisseurin, und stellt ihren Film Dezember vor, der auch eine sehr, 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 sehr lange ungeschnittene Sequenz enthält. Und Tilman Büttner kommt, das ist der Kameramann von Russian Ark. Das war der allererste Spielfilm, der wirklich komplett in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Und diese lange Kamerafahrt durch die Eremitage in St. Petersburg, das hat Tilman Büttner gemacht mit der Steadicam. Das ist eine Leistung, die von der LA Weekly mit der Mondlandung verglichen wurde tatsächlich. Und über diese Arbeit möchte ich mit Simon Büttner reden. Und dann gibt es noch ein Stummfilmkonzert mit Studierenden der HFMDK. Wird der deutsche Stummfilm Silvester von Lupo Pick vertont. Das war der erste deutsche Film, in dem ein Dolly auf Gummirädern eingesetzt wurde.
Ja, dann danke erstmal für das Gespräch.
Ich danke.
Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die vom 2. April 2025 bis 1. Februar 2026 zu sehen sein wird und uns mitnimmt in ein Labyrinth aus bewegten Bildern, das die Ästhetik der Kamerafahrt erlebbar macht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.